Nochmals gesagt, heute ist es mir ein unmögliches Buch. Ich heiße es schlecht geschrieben, schwerfällig, peinlich, bilderwütig und bilderwirrig, gefühlsam, hier und da verzuckert bis zum Femininischen, ungleich im Tempo, ohne Willen zur logischen Sauberkeit, sehr überzeugt und deshalb des Beweisens sich überhebend, misstrauisch selbst gegen die Schicklichkeit des Beweisens. Als Buch für Eingeweihte, als Musik für solche, die auf Musik getauft, die auf gemeinsame und seltene Kunsterfahrungen hin von Anfang der Dinge an verbunden sind, als Erkennungszeichen für Blutverwandte in Artibus, ein hochmütiges und schwärmerisches Buch, das sich gegen das Profanum Vulgus der Gebildeten von vornherein noch mehr als gegen das Volk abschließt, welches aber, wie seine Wirkung bewies und beweist, sich gut genug auch darauf verstehen muss, sich seine Mitschwärmer zu suchen und sie auf neue Schleichwege und Tanzplätze zu locken. Hier redete jedenfalls eine fremde Stimme, der Jünger eines noch unbekannten Gottes, der sich einstweilen unter die Kapuze des Gelehrten, unter die schwere und dialektische Unlustigkeit des Deutschen, selbst unter die schlechten Manieren des Wagnerianers versteckt hat. Hier war ein Geist mit fremden, noch namenlosen Bedürfnissen, ein Gedächtnis strotzend von Fragen, Erfahrungen, Verborgenheiten, welchen der Name Dionysos wie ein Fragezeichen mehr beigeschrieben war. Hier sprach, so sagte man sich mit Argwohn, etwas wie eine mystische und beinahe mänadische Seele, die mit Mühsal und willkürlich, fast unschlüssig darüber, ob sie sich mitteilen oder verbergen wolle, gleichsam in einer fremden Zunge stammelt. Sie hätte singen sollen, diese neue Seele, und nicht reden. Wie schade, dass ich, was ich damals zu sagen hatte, es nicht als Dichter zu sagen wagte. Ich hätte es vielleicht gekonnt. Oder mindestens als Philologe. Bleibt doch auch heute noch für den Philologen auf diesem Gebiete beinahe alles zu entdecken und auszugraben. Vor allem das Problem, dass hier ein Problem vorliegt. Und dass die Griechen, solange wir keine Antwort auf die Frage, was ist dionysisch, haben, nach wie vor gänzlich unerkannt und unvorstellbar sind. Was ich damals zu fassen bekam, etwas Furchtbares und Gefährliches, ein Problem mit Hörnern, nicht notwendig gerade ein Stier, jedenfalls ein neues Problem. Heute würde ich sagen, dass es das Problem der Wissenschaft selbst war. Wissenschaft zum ersten Male als problematisch, als fragwürdig gefasst. Aber das Buch, in dem mein jugendlicher Mut und Argwohn sich damals ausließ, was für ein unmögliches Buch, musste aus einer so jugendwidrigen Aufgabe erwachsen. Aufgebaut aus lauter vorzeitigen, übergrünen Selbsterlebnissen, welche alle hart an der Schwelle des Mitteilbaren lagen, hingestellt auf den Boden der Kunst, denn das Problem der Wissenschaft kann nicht auf dem Boden der Wissenschaft erkannt werden. Ein Buch vielleicht für Künstler mit dem Nebenhange analytischer und retrospektiver Fähigkeiten, das heißt für eine Ausnahmeart von Künstlern, nach denen man suchen muss und nicht einmal suchen möchte, voller psychologischer Neuerungen und Artistenheimlichkeiten, mit einer Artistenmetaphysik im Hintergrunde, ein Jugendwerk voll Jugendmut und Jugendschwermut, unabhängig, trotzig, selbstständig, auch noch, wo es sich einer Autorität und eigenen Verehrung zu beugen scheint. Kurz, ein Erstlingswerk auch in jedem schlimmen Sinne des Wortes, trotz seines greisenhaften Problems, mit jedem Fehler der Jugend behaftet, vor allem mit ihrem viel zu lang, ihrem Sturm und Drang. Andererseits, in Hinsicht auf den großen Erfolg, den es hatte, insonderheit bei dem großen Künstler, an den es sich wie zu einem Zwiegespräch wendete, bei Richard Wagner, ein bewiesenes Buch. Ich meine, ein solches, das jedenfalls den Besten seiner Zeit genug getan hat. Daraufhin sollte es schon mit einiger Rücksicht und Schweigsamkeit behandelt werden. Trotzdem will ich nicht gänzlich unterdrücken, wie unangenehm es mir jetzt erscheint, wie fremd es jetzt nach 16 Jahren vor mir steht, vor einem älteren, 100-mal verwöhnteren, aber keineswegs kälter gewordenen Auge, dass auch jener Aufgabe selbst nicht fremder wurde, an welche sich jenes verwegene Buch zum ersten Male herangewagt hat, die Wissenschaft unter der Optik des Künstlers zu sehen, die Kunst aber unter der Optik des Lebens. Ja, was ist dionysisch? In diesem Buche steht eine Antwort darauf. Ein Wissender redet da, der Eingeweihte und Jünger seines Gottes. Vielleicht würde ich jetzt vorsichtiger und weniger beredt von einer so schweren psychologischen Frage reden, wie sie der Ursprung der Tragödie bei den Griechen ist. Eine Grundfrage ist das Verhältnis der Griechen zum Schmerz, sein Grad von Sensibilität. Blieb dies Verhältnis sich gleich oder drehte es sich um? Jene Frage, ob vielleicht sein immer stärkeres Verlangen nach Schönheit, nach Festen, Lustbarkeiten, neuen Kulten, aus Mangel, aus Entbehrung, aus Melancholie, aus Schmerz erwachsen ist. Gesetzt nämlich, gerade dies wäre wahr, und Perikles oder Thukydides gibt es uns in der großen Leichenrede zu verstehen, woher müsste dann das entgegengesetzte Verlangen, das der Zeit nach früher hervortrat, stammen, das Verlangen nach dem Hässlichen? Der gute, strenge Wille des älteren Hellenen zum Pessimismus, zum tragischen Mythos, zum Bilde alles furchtbaren, bösen, rätselhaften, vernichtenden, verhängnisvollen auf dem Grunde des Daseins. Woher müsste dann die Tragödie stammen? Vielleicht aus der Lust, aus der Kraft, aus überströmender Gesundheit, aus übergroßer Fülle? Und welche Bedeutung hat dann, physiologisch gefragt, jener Wahnsinn, aus dem die tragische wie die komische Kunst erwuchs, der dionysische Wahnsinn? Wie ist Wahnsinn vielleicht nicht notwendig das Symptom der Entartung, des Niedergangs, der überspäten Kultur? Gibt es vielleicht, eine Frage für Irrenärzte, Neurosen der Gesundheit?